Vorweg vielleicht kurz zwei, drei Worte zu SOFI. Das SOFI ist ein Institut, das jetzt bald schon 50 Jahre alt ist, ein sogenanntes An-Institut an der Universität in Göttingen. Das heißt, sie haben Vereine als Träger, ist aus der Universität heraus gegründet worden. Und es ist ein reines Forschungsinstitut, was jetzt sich konzentriert auf den Bereich Industrie- und Arbeitssoziologie, mit Schwerpunkten im Bereich also Entwicklung von Arbeitsorganisationen, Entwicklung von industriellen Organisationsprozessen, Rationalisierung, Innovation, berufliche Bildung, industrielle Beziehungen und so weiter. Weiter Schwerpunkt Sozialberichterstattung. Ich bin nach dem Studium da in SOFI gekommen, erst als Hilfstochter, als Wissenschaftler. Gleich mein erstes Projekt war eins, was dann sich Transformationsprozesse in Ostdeutschland anguckte, wo wir unterwegs waren in der Chemieindustrie. Bitterfeld, Luna, Leuna, Mikroelektronik in Erfurt, in Frankfurt-Oder. Und dann später in Dresden. Dann habe ich lange Zeit mit Ostdeutschland nichts zu tun gehabt und dann kam es halt zu dem Projekt. Das ist ein Projekt, das, aus dem dann eine Dissertation geworden ist. Das Projekt war ein Kooperationsprojekt mit der Uni in Kassel, was finanziert war von der Böckler-Stiftung, der Brenner-Stiftung und zwei Gewerkschaftsstiftungen, die gesagt haben, sie haben lange nichts zu Ostdeutschland gemacht, überlegt euch da mal was. Und dann haben wir da einen Vorschlag eingereicht und der ist dann bewilligt worden und dann haben wir das Projekt dann gemacht. Also die Brenner-Stiftung ist die Stiftung der IG Metall, Böckler-Stiftung ist die der Gewerkschaften zusammen. Da war eigentlich so die Ausgangsüberlegung, Ostdeutschland, Problemzone, wie gliedern die sich eigentlich in die Weltwirtschaft, in globale Märkte ein und so weiter. Und dann, irgendwann kam man dann auf den Trichter, also irgendwie, wenn es da Betriebe gibt, muss es auch betrieblichen Erfolg gehen, darüber weiß man eigentlich gar nichts. Und das ist dann diese Studie gewesen. Vielleicht vorweg kurz, also so fünf zentrale Befunde der Studie. Also das eine ist, dass die Forschung liefert ein verzerrtes Bild der industriellen Transformation in Ostdeutschland. Zweiter Punkt, die Anpassung an die Marktwirtschaft erforderte von den ostdeutschen Unternehmen eine Entwicklung eigener Wettbewerbsstärken. Und da griffen die halt häufig auf vorhandene industrielle Kompetenzen zurück. Dritter Punkt, die Fallstudien zeigen, dass das für sehr unterschiedliche Unternehmenstypen gilt. Also egal ob Neugründung, Altunternehmen, da spielen diese industriellen Kompetenzen überall eine Rolle. Vierter Punkt, das ist dann mehr so eine soziologische Komponente, die Nutzung dieser industriellen Kompetenzen hat schon erfordert, dass die Unternehmen da jetzt auch neue Nutzungsmöglichkeiten sich gesucht haben. Also es geht nicht um ein Weiter-so, sondern es geht schon darum, diese alten Kompetenzen auf neue Kontexte zu übertragen. Das heißt, es geht auch um eine Übersetzungsleistung. Das hat zum Teil ganz witzige Konstellationen dann ergeben, da werde ich dann auch ein bisschen was zu sagen. Und fünfter Punkt, wenn man sich anguckt, also die Rahmenbedingungen von Wirtschaft in Ostdeutschland, die werden immer so problematisiert. Und die Frage, die ich mir dann gestellt habe, wie weit hat das jetzt eigentlich auch, also dieser Anderssein, dieser Rahmenbedingungen, hat das vielleicht auch damit zu tun, dass die Geschäftsmodelle haben, was wir im Moment verfolgen. Wenn ich mir jetzt Ihr Buch angucke, also die Kommandatsdirektoren, jetzt reden wir, dann Ihre Frage ist, was ist heute aus der DDR-Wirtschaft zu lernen? Dazu kann ich jetzt so nicht viel sagen, was ich ja ein bisschen beitragen kann. Das sind meine Fragen, also wie viel DDR steckt eigentlich in ostdeutschen Unternehmen? Wie wurde aus der DDR-Wirtschaft gelernt? Wie wurden die zu DDR-Zeit genutzten Kompetenzen im Transformationsprozess genutzt? Und welche positiven, aber auch welche negativen Effekte sind eigentlich mit dem Erbe der Kombinate verknüpft? Das heißt also, Ihr Ausgangspunkt ist eigentlich einseitige Urteile über die DDR-Wirtschaft, also mein Ausgangspunkt sind einseitige Urteile über die ostdeutsche Transformation. Gut, also was da wichtig ist, also meine Studie setzt halt nach der Wende an, es ist nichts, was jetzt die DDR-Zeit so wieder nicht. Im Ausgang der Untersuchung standen eigentlich vier Beobachtungen. Das eine ist, ich will da jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen, aber also wenn man sich das anguckt, aus einer Untersuchung 2000er Jahre, die ostdeutsche Wirtschaft hatte deutlich aufgeholt. Übrigens, ich habe jetzt nochmal aktuelle Zahlen genommen. Gründungsintensität, Liquidationsquote ist annähernd westdeutsches Niveau. Geschäftserwartung, Investitionsabsichten, Beschäftigungsabsichten vergleichbar. Das ist hier die GRK, Konjunkturumfrage. Man sieht, die Regionen sind eigentlich nahezu identische Kurven.
Das ist betriebswirtschaftlich, mal das. Ne? Das ist kein volkswirtschaftlicher.
Richtig.
Ja, das ist richtig. Ja.
Und das beginnt 2003.
Diese Kurve ist jetzt 2003 bis 2013, aber das ist jetzt der Punkt, also wenn ich von heute aus gucke, sehe ich, also hat einfach sehr viel ein Aufholprozess stattgefunden. Der Punkt für mich war jetzt einfach, also was man daraus ziehen kann, ich will jetzt gar nicht so weit so detailliert eingehen, aber was man daraus ziehen kann, ist, ostdeutsche Unternehmen haben sich stabilisiert.
Bitte? Was, es gibt genauso viele Industriebetriebe auf 100.000 Einwohner wie im Westen?
Ja, ja, bloß
die Größe der Betriebe sind mit der Bewegung. Achso, okay. Also dann sagt die Zahl ja gar nichts.
Okay. Ja gut, aber sie sagt schon was darüber, dass es halt stabile Industriebetriebe gibt.
Okay.
Also man guckt immer auf den Osten als Problemzone und es gibt einfach verschiedene Daten, die darauf hinweisen, das ist jetzt eigentlich mal ein Punkt.
Ja.
Das sind Unternehmen, die sich da stabilisiert haben,
ja,
die sich irgendwie eher in den Weltmarkt integriert haben. Das heißt, diese Entwicklung ist, und damit sind jetzt diese volkswirtschaftlichen Daten erstmal relativ egal dafür, diese Entwicklung ist ein Ausdruck von ostdeutschen unternehmerischen Erfolgen. Mhm. Und das war jetzt einfach nur der Punkt, den ich jetzt mache.
Ja, ja.
Jetzt kommt das hier auch in einer anderen Beobachtung, wir sind ja bei der Volkswirtschaft. Also auch 25 Jahre nach der Vereinigung spiegeln sich die Grenzen von 1989 in den sozioökonomischen Daten wieder. Also egal welche Daten man nimmt, ich hätte jetzt jemand eine Auswahl genommen, also Demografie, Wohlstand, Arbeitslosigkeit, Förderquoten, man kann die Grenzziehung von vor 25 Jahren dann nach wie vor prächtig daraus erkennen. Man kann das auch machen für Wohneigentum, man kann das machen für Kitas, man kann das machen für Frauenerwerbsfähigkeit und so weiter und so fort.
Selbst für Steuerflüchtlinge.
So.
Ganz wenige.
Ja.
Und Steuererziehung?
Naja.
Das ist, glaube ich, im Raumordnungsbericht nicht näher gelegt, aber. Gut, also es gibt 1000 Zahlen, wo man jetzt darlegen kann, also der Osten ist anders. Also einerseits der Osten aufruft, andererseits der Osten ist anders. Und mein Punkt ist einfach nur, das lässt sich nicht alles transformationsbedingt erklären. Man kann nicht sagen, dass es jetzt einfach nur eine Frage dessen, was irgendwie die Ausgangsbedingungen waren, sondern irgendwas entwickelt sich da anders. Mhm. Und zwar wird das deutlich, wenn man jetzt den dritten Beobachtung dazu nimmt, die Unterschiede sind sehr stabil. Mhm. Also, nur jetzt nur mal ein Beispiel, das Entgelte. Mitte der 90er Jahre auf 67% des Restniveaus, heute bei 69% des Restniveaus. Prinzip, na gut, Produktivität, seit 2000er Jahren hat sich das nicht so wesentlich verändert. Auch hier bei den Grundstückkosten gab es einen Aufholprozess, 2000er Jahre, gut, dann gab es hier nochmal eine deutliche Verbesserung, weil jetzt mal inzwischen wieder bei ungefähr 3, minus 3%, also ungefähr 3% besser als der Westen. Weil die Gewerkschaften weisen darauf hin, dass sie inzwischen die Tariflöhne angeglichen haben. Wenn man sich die effektiven Löhne anguckt, also das, was die Leute dann nachher ausgezahlt kriegen, in der Tasche haben, seit Mitte der 90er Jahre keine Veränderung. Das heißt also, ich habe einerseits Erfolg, betrieblichen Erfolg, ich habe auf der anderen Seite keine Angleichung, irgendwas läuft anders.
Jetzt sagt
es ja
auch.
Ja, ein hübsches Beispiel habe ich. In Berlin ist ja die Wall of Berlin gegründet worden am Potsdamer Platz. Mhm. Da hat ein paar kluge Leute berechnet, dass die Verkäuferin, die dort arbeiten, etwa 1700 Euro weniger bekommen, ist ein Zeitraum vorhanden, als die Verkäuferin, die 500 Meter weiter am Potsdamer Platz arbeiten. Also so verrückt ist das, deshalb ist das schon mal zu sehen, wenn von Gerechtigkeit und Angleichung gesprochen wird, dass sowas mit kann. Mich interessiert auch die Eigentumsverhältnisse. Die in Ostdeutschland bestehenden Betriebe sind ja nicht mehr in zum großen Teil in Händen, in Kapitalhänden der Ostdeutschen. Das sind auch viele Betriebe, die von der BRD gekommen sind, die aufgekauft haben, die eigentlich die Eigentümer, neuen Eigentümer sind, die auch die Handlungsfreiheit, die Politik der Betriebe bestimmen. Also dass ohne die Betrachtung der Eigentumsverhältnisse dieses ostdeutsche Moment untergeht.
Na gut, aber wenn man jetzt auf die Eigentumsverhältnisse guckt, da komme ich nachher nochmal drauf, dann werden wir auf den Punkt kommen, dass die Betriebe, die ostdeutsche Eigentümer haben, wahrscheinlich noch niedrigere Löhne zahlen. Ja. Und die Diskrepanz da zwischen dem Ostlohnniveau und dem Westlohnniveau deutlich größer ist, als wenn es meinetwegen zu den Volkswagen oder anderen geht.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen, weil also am Potsdamer Platz der Tariflohn bezahlen, aber es gibt eben nach wie vor Unterschiede Ost-West im Tariflohn. Aber die Anzahl der nicht tarifgebundenen Unternehmen im Osten ist doch auch erklecklich hoch.
Das ist ungefähr 10% höher als im Westen.
Und das lohnt sich ja dann auch.
Ja, aber es gibt ja noch ganz andere Sachen, die da reinspielen. Also nehmen Sie zum Beispiel Volkswagen, die haben nicht umsonst in Zwickau eine GmbH gegründet. Die sind da tarifgebunden, aber ein Flächentarifvertrag, während die in Wolfsburg einen Haustarifvertrag haben, der deutlich besser ist. Also schon allein da sind schon Lohnunterschiede drin angelegt. Dann ist die Frage der Arbeitszeit, die Frage der Sonderzahlen und so weiter, die ja alle mit reinspielen und die dann genau diesen Unterschied hier ausmachen. Also da. Gut, aber jetzt der Punkt, der mich jetzt an der Stelle ist einfach nur, also der Osten ist nicht nur anders, der Osten ist stabil anders. Also das ist, heißt, dass da ist einfach auch Erklärungsbedarf. Das ist ein Fragezeichen, das sich da auflöst. Gut, also Ostdeutschland, vierter Punkt, wird einseitig problematisiert, wird als sozialökonomische Problemzone wahrgenommen, Sie kennen das alles. Verbreitete wissenschaftlich-politisch-publizistische Wahrnehmung ist das deutsche Metz und Journal, ökonomisches Desaster, Fass ohne Boden, Supergau, Jammertal und so weiter. Sie kennen auch die Literatur dazu. Also.
Schön gemacht.
Also der Punkt, es gibt so eine Widersprüchlichkeit. Also einerseits Problemzone. Dominante Perspektive in der öffentlichen Wahrnehmung, auch in der Forschung. Andererseits kaum wahrgenommen, es gibt industrielle wirtschaftliche Entwicklung, die geprägt ist durch zahlreiche Unternehmensgründungen, durch eine normale Insolvenzquote, durch einen stabilen Unternehmensbestand. Das heißt, es gibt da einen übersehenen unternehmerischen Erfolg.
Wie hoch ist die Insolvenzquote? Ich habe mal gelesen, dass über einen Zeitraum von 30, 40 Jahren in der Bundesrepublik etwa 30.000 Unternehmen jährlich in Insolvenz gegangen sind. Ich habe das mal untersucht, weil das auch eine Frage der Produktivität ist. Dass da immer gesagt wird, dass die kapitalistische Logik hat eine höhere Produktivität, bringt eine höhere Produktivität. Aber diese Zahl von 30.000 bis 35.000 zeitweilig Insolvenzen in Westdeutschland, die hat sich ja weiter hergezogen. Wir liegen jetzt, glaube ich, bei 30.000 pro Jahr, dass Firmen in Insolvenz gehen müssen. Ja. Das hat auch was mit Fachkompetenz zu tun.
Ja gut, aber Sie haben auch ungefähr gleich, also dagegen die Gründung und also ich meine, ich habe jetzt einfach nur mal die Zahlen vom Institut für Mittelstandsforschung mir angeguckt gehabt. Ich habe es jetzt nicht auswendig, müsste ich dann nachgucken. Was nur auffällig war, dass da Ost und West relativ gleich sind, ähnlich sind von der Quote her. Wobei das schade ist, dass das halt nicht runtergebrochen ist auf Branchen, sondern das ist dann alles und das ist begrenzt aussagekräftig, aber jetzt für den Punkt einfach wichtig, es ist irgendwie, man kann quasi nicht sagen, dass es nur Problemzone ist. Weil da gibt es ja schon eine Annäherung. Gut, die will ich jetzt gar nicht. Also, gut, jetzt. Mein Ausgangspunkt in der Studie war dann die soziale wirtschaftswissenschaftliche Transformationsforschung. Also ein wichtiger Punkt für mich war, vielfach wurde einfach davon ausgegangen, also muss man natürlich auch sehen, Ende der 80er, 90er, Anfang der 90er Jahre, war Sozialismus erstmal das gescheiterte System. Und das heißt also, man ging eigentlich dann vielfach davon aus, dass es gar nicht funktioniert. Das heißt also, es gab eine Annahme, dass gleich also bereits im sozialistischen System der Niedergang angelegt war. Also die Geschichte der DDR als Untergang auf Warten. Es gibt einzelne Stimmen, die dann sagen, also das eigentlich Erklärungsbedürftige ist eigentlich nicht der Untergang, sondern diese erstaunliche Stabilität über 40 Jahre. Das heißt also, da, aber gut, das ist jetzt nicht mein Thema. Der Punkt war jetzt, in der Situation Transformationsforschung ging man erstmal davon aus, Untergang ist da irgendwie dran angelegt. Und dem stand gegenüber ein sehr erfolgreiches westdeutsches Produktionsmodell in den 80er Jahren, das so auch als Modell formuliert worden ist.
Das war für mich unverständlich, weil seit den 80er Jahren das als Erfolgsmodell ausgestellt wird. Dahinter steckt, dass alle 5 Jahre eine Krise war. Alle 5 Jahre gab es eine Absatzkrise, die kann man aufzählen, die Krisenhäufigkeit, aber dennoch wird von der zivilen Medien als Erfolg gemischt. Es wird unterbelichtet, dass eine Entwicklung ständig von Krisen unterbrochen ist.
Ja.
Ist das Erfolg oder ist es nicht Erfolg?
Na ja, gut, also in den 80er Jahren waren wir zumindest besser als andere westliche Industriestaaten und eine Erklärung war, das ist eigentlich so mein Punkt jetzt dabei, eine Erklärung war, dass das angelegt ist auch in einer bestimmten institutionellen Rahmung des Ganzen. Also da spielen Tarifverträge, berufliche Ausbildung und so weiter eine Rolle. Und dass man gesagt hat, also die Deutschen haben dann einen besonderen Weg gefunden, das zu handeln, mit solchen Problemen umzugehen. Dass jetzt das Ganze immer wieder von Wirtschaftskrisen unterbrochen wird, ist dann Teil der kapitalistischen Logik und gehört dann zum Spiel dazu. Bloß hat das schon, also ich meine, es ist halt ein sehr erfolgreiches Modell, dann im internationalen Vergleich, eine der stärksten Industrienationen, die trotzdem es schafft, halt berufliche Bildung zu organisieren, es schafft, Tarifverträge zu haben, im Vergleich zu einem anderen erfolgreichen Land, USA, was immer so der Kontrastfall war, einfach ein anderes Organisationsmodell. Da hat man halt gesagt, das ist dieser westdeutsche Weg, als Erfolgsfall und der kontrastiert dann einfach sehr stark mit diesem Zusammenbruch der DDR in der Situation. Und mein Punkt ist an der Stelle, ist jetzt einfach nur, man kann sicherlich darüber streiten, ob das jetzt ein Erfolgsmodell ist und was da jetzt Erfolg ist. Ab den 90er Jahren geht das ja einfach auch dann bergab und dann nehmen wir die Tarifbindung ab. Also da gerät das ja immer mehr in die Krise, diese Deutschland-AG zerfällt und so weiter. Bloß in der Situation der Transformation steht das erstmal als ein starker Fall da. In dem steht gegenüber eine DDR, die zusammenbricht. Und daraus kommt einfach, dass es ein klares Leitbild für diesen Transformationsprozess gibt. Können wir gleich drüber reden. Aber, also mein Argument an der Stelle ist einfach nur, also man hat einfach eine klare Vorstellung davon, wie Transformation ablaufen soll. Und eine klare Zielvorstellung in der Situation. Sie zweifeln, oder?
Ja, Sie haben richtigerweise gesagt, es hängt viel mit der Grundlogik dieser Systeme zusammen. Das kapitalistische System, die Grundlogik, ist dann völlig anders als die Grundlogik des sozialistischen Systems. Sie führen an tarifliche Stabilität, sie führen an Berufsbildung. Das ist in der DDR alles gelaufen, war alles stabil, war nicht in Krisen, das ist beispielsweise ein Punkt für mich. Die Berufsbildung, dass ein System entwickelt wurde, so angewendet wurde, dass jeder Industriezweig Fachschulen hatte. Also das Ausbildung- und Weiterbildungssystem. Das war hervorragend in der DDR, wenn ich das vergleiche zu den System, das in der Bundesrepublik ist, ist die fachliche Ausbildung ist weit zurück, heute noch zurück. Das ist ein Punkt, wovon das kapitalistische Modell Lehren ziehen kann aus der Entwicklung des Sozialisten. Aber das ist logischerweise, wir leben jetzt im bestimmen, sind die Medien, ist die Wissenschaft, das, was untersucht wird und auch angesetzt wird zur Untersuchung und dass das gar nicht mehr ernsthaft dabei so hinterfragt wird, dort Lehren zu ziehen aus der DDR-Entwicklung.
Also, dass er jetzt verschiedene Sachen, er redet jetzt erstmal über den Vorsprung.
Ja, das ist auch schon mein Argument an der Stelle, wäre jetzt erstmal auf das Ausbildungssystem komme ich nochmal. Mein Argument an der Stelle wäre jetzt erstmal nur, es gab also Anfang der 90er Jahre eine Situation, wo Sieger und Verlierer relativ klar zu sein schienen und in der man sich dann klare Vorstellungen davon gemacht hat, wie soll das jetzt eigentlich im Osten sich entwickeln. Das heißt, man hatte eine sehr klare Vorstellung davon, wie diese Unternehmenstransformation auch stattfinden sollte. Es war klar, dass also die DDR-Unternehmen politisch gebunden waren, gefesselt waren und wenn die erstmal befreit werden, wenn die erstmal dann im Markt sich frei bewegen könnten, das war so die Vorstellung, würde das alles dann auch seinen erfolgreichen Gang gehen. Die Frage, was man jetzt aus der DDR lernen kann, stellte sich in der Situation gar nicht. Also da war erstmal ein zusammengebrochenes Land und also es war klar, die Industrietransformation kann eigentlich nur als Angleichung an ein westdeutsches Erfolgsmodell passieren. Das ist auch das, was ich. Also das bezieht sich eigentlich auf zwei Ebenen. Es bezieht sich einmal auf die Ebene der Institution, also wo man sehr schnell schon vor der Wiedervereinigung hingegangen ist und dass die Gewerkschaften nach Ostdeutschland expandiert haben, Tarifsystem übertragen wurde, das Sozialversicherungssystem, also Wirtschaftswährungsunion und so weiter. Also da wurden die ganzen institutionellen Rahmenbedingungen übertragen. Und zwar auch mit der Vorstellung, dass man damit die Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Entwicklung der Betriebe schaffen würde. Nach dem westdeutschen Modell und in Orientierung an den westdeutschen Best Practices. Das Problem war dann bloß, also diese Institutionen haben sich dann nicht so stark entwickelt wie im Westen. Also Stichwort Tarifbindung ist eben schon gefallen, Ausbildungsquote sind niedriger und es hat sich stattdessen eine Unternehmenslandschaft mit sehr spezifischen Strukturmerkmalen entwickelt. Und das schlägt sich dann auch in der Forschung wieder. Das heißt, was man da findet, ist, es ist eigentlich enttäuschte Angleichungserwartung. Also man erwartet eine Angleichung, die findet nicht statt, man sieht Probleme und die führt man dann auf die Startbedingungen, kommen aus der DDR zurück.
Aus welchen Blickwinkeln behaupten Sie jetzt diese These von den Blickwinkeln aus dem Westen in den Osten oder vom Osten in den Westen? Weil auf beiden Seiten gab es Erwartungshaltung.
Ich habe mir jetzt erstmal die Literatur zur Transformation angeguckt.
Also vom Westen auf den Osten.
Die beurteilen die eigentlich, das ist nicht nur vom Westen auf den Osten, das sind genauso ostdeutsche Forscher. Wie beurteilen die eigentlich die Prozesse, die in Ostdeutschland stattfinden, zu der Zeit? Und da ist eigentlich so ein Tenor in den Untersuchungen, also es sind niedrige Rahmenbedingungen, problematische Erbschaften und das Ganze behindert eine erfolgreiche industrielle Entwicklung in Ostdeutschland. Jetzt kann man sich natürlich fragen, also sind diese Leitfälle überhaupt übertragbar? Ist das auch richtig? Also die Transformationsforschung geht von einer unzureichenden Adaption westdeutscher Erfolgsrezepte aus. Mein Einwand wäre, also die ostdeutsche Wettbewerbssituation war eigentlich gar nicht so, dass das sich ab und zu übertragen ließ. Das geht eigentlich schon los mit der Wirtschafts- und Währungsunion, der sehr schnellen Marktöffnung, Übertragung westdeutscher Sozialstandards, Einführung der D-Mark, womit hier eigentlich in Ostdeutschland alles zusammenbrach. Also dramatische Marktverluste zusammenbruch der ostdeutschen Industrie, der DDR-Markt brach zusammen. Unternehmen, die vor 1989 Marktführer im RWE waren, waren nach 1990 No-Names auf dem Weltmarkt. Und das heißt, also eine Ausgangssituation ist eigentlich, das ist ein Unternehmen ohne Markt. Und dieses Unternehmen ohne Markt, die hilft jetzt wenig, ins westdeutsche Erfolgsrezepte zu adaptieren, sondern die Frage ist, in welcher Wettbewerbssituation müssen wir jetzt eigentlich in den Markt reinkommen. Ein schönes Zitat, was so ein Schlüsselzitat auch war, sagt vielleicht dazu, die Unternehmensnamen sind alle anonymisiert, das war jetzt eine Zusage an die Unternehmen, die sprechen. Das ist jetzt ein Unternehmen, die stellen, das ist ein Maschinenbauunternehmen, die jetzt Maschinen für Nahrungsmittelproduktion, in dem Fall für Süßwarenproduktion herstellen. Und sein Fazit war, als Geschäftsführer, der war auch schon zu DDR-Zeiten da Geschäftsführer, wenn es 1990 die Steckermaulwinger auf der Welt nicht mehr gegeben hätte, hätte niemand auf der Welt auch nur ein Gramm weniger essen müssen. Wir waren im Prinzip über, weil die Westunternehmen den Markt sofort vereinnahmt haben. Und sein Fazit, ich unterstelle mal, das galt fast für die komplette Wirtschaft, die Potenz der DDR, das Wesentliche war für uns halt, wo kriegen wir Kunden her? Gut, also, Industrietransformation ist halt von daher nicht, würde ich halt von daher begreifen als eine Reintegration in den Markt, Finden eines neuen Geschäftszwecks, Erringen eines Marktzugangs, und zwar in Auseinandersetzung mit der westdeutschen Konkurrenz. Also Transformationsaufgabe nicht Angleichung der Interessen, sondern die Entwicklung eigener Geschäftsmodelle, Entwicklung eigener Wettbewerbsstärken. Und das heißt, da stellst du die Frage, wo kommen die eigentlich her? Zweiter Punkt, gerne thematisiert, die Erbschaften der DDR-Planwirtschaft behindern die industrielle Entwicklung oder erfolgreiche Transformation. Moment. Ups, das kommt ja zurück. Das sind jetzt einfach nur so ein paar Zitate aus Studien. Also, ich meine, Sie kennen es wahrscheinlich auch. Also, Entwicklungsrückstand, keine marktfähigen Produkte, falsche Strukturierung der Belegschaften, unpassende Wertorientierung, soziokulturelle Entwicklungsrückstände. DDR hat das private Unternehmertum vernichtet, inzwischen fehlt ein unternehmerisches Denken, es gibt Übergangsschwierigkeiten von sozialistischen Kader zum westlichen Manager, Misswirtschaft und so weiter.
Alles anzuzweifeln.
Nein, das geht doch darum,
das sind deren Urteile aus Studien zur ostdeutschen Transformation.
Das Bild ist.
Also mein Argument ist halt, also das ist eine Ideologisierung. Aber das ist gar nicht das Entscheidende. Also es ist eine einseitige Problematisierung, weil es den Akteuren in Ostdeutschland jegliche Lern- und Handlungsfähigkeit abspricht. Also, wieso soll jemand, der zu DDR-Zeiten geleitet hat, nicht zu kapitalistischen Zeiten dann auch Wettbewerbsdenken entwickeln? Das wird unterstellt, dass er das nicht kann. Warum eigentlich? Also, das spricht jegliche Lern- und Handlungsfähigkeit ab und es spricht.
Die Überheblichkeit. Ich habe 10 Jahre lang als Leiter des Schweizer Kaufmannsverbandes das Institut für Betriebswirtschaft geleitet in Berlin. Und wir hatten eine Weiterbildung für arbeitslose Menschen hier in der DDR, vor allem aus der Wirtschaft, die in Betrieben gearbeitet hat. Und wir haben uns sehr tief beschäftigt, welche Fachkompetenzen hat ein Mensch in der DDR, ein Buchhalter, ein Kaufmann, ein Marktforscher, welche hat er und welche müssen mal ergänzt werden, um der Marktwirtschaft bestehen zu können, konkurrenzfähig zu sein. Also das ist schon richtig, wie Sie sagen, die Ideologisierung ist ein großes Problem, die Ostdeutschen fürchterlich ärgert.
Gut, also der Punkt jetzt hier ist aber, also und wenn man das mal beiseite schiebt, es gibt vorhandene Ressourcen, Erfahrungen, Kompetenzen, die ja irgendwie nutzbar sein müssen jetzt für neue Wettbewerbsstrategien. Gut, dritter Punkt, also diese institutionelle Unter- bzw. Fehlanpassung, also die Transformationsforschung geht davon aus, dass das Ostumfeld verhindert eine effiziente Entwicklung der Institutionen bzw. andere Argumente überkommende besten Institutionen sind übertragen worden, setzen falsche Anreize, aber mit der Folge, also dass Ostdeutschland sich dann zum amerikanischen Teil Deutschlands entwickelt, frühkapitalistisches Raubrittertum und so weiter, sind dann so die Schlagworte, die dann da kommen. Das heißt also, die Institutionen wirken nicht und die Unternehmen sind dann losgelassen auf die Arbeiter und dann nutzen das auch als Flucht, dass ein Flächentarifvertrag keine Ausbildungsbeteiligung ist. Das unterstellt aber, dass das Ganze nach westdeutschem Muster ablaufen muss. Und was übersehen wird, ist, dass ostdeutsche Akteure nun das Ganze auch fest selber gestalten können. Das heißt, auch eigene Interessen entwickeln können, nach denen sowas dann vielleicht auch anders abläuft. Das heißt also, die Möglichkeit eigener spezifischer Formen der Institutionalisierung, der institutionellen Einbettung, muss man durchaus auch mitdenken. Das sind so die Ausgangsüberlegungen für die Studie gewesen. Was wir dann gemacht haben, weil hauptsächlich ich, waren dann Fallstudien in sehr unterschiedlichen, aber typischen Unternehmen der ostdeutschen Teil der Elektroindustrie. mit der Frage, was sind jetzt eigentlich die zentralen Wettbewerbsstärken, Marktzugangsstrategien und welche Bedeutung haben die industrielle Kompetenzen, die jetzt da aus der DDR stammen? Diese Unternehmen unterteilt in drei Gruppen: Fertigungsspezialisten, Produktspezialisten und sogenannte flexible Spezialisten. Das erste sind. Also das erste sind Großbetriebe, sind zwei Automobilfabriken dabei, sind zwei große Automobilzulieferer, Produktspezialisten zunächst aus Groß- und Mittelbetrieben. Das sind im Prinzip die Altbetriebe. Privatisierte Altunternehmen, flexible Spezialisten sind Neugründungen in der Mehrzahl von Ostdeutschen. Das sind eher so kleine Boden, ein Mittelbetrieb dabei. Eigentümer, globale Westkonzerne, das sind etablierte Mittelständler aus dem Westen, zum Teil auch Konzerne und wobei das ist Ostdeutsches. Diese Unternehmen haben sehr unterschiedliche Geschäftszwecke, Geschäftsziele, das eine sind Produktionsniederlassungen, wo es um eine Expansion geht, das zweite sind technologische oder regionale Diversifikationsprojekte, wo es darum geht, dass da jetzt Produzenten erworben worden sind, die auch weiter produzieren sollen. Das dritte sind Neugründungen, die so schnell, die erstmal Probleme haben, ihren eigenen Geschäftszweck zu finden. Das heißt, also dieses Marktzugangsproblem, der stellt sich für die Unternehmen sehr unterschiedlich. Also ich gehe da gleich nochmal detaillierter darauf ein. Also die großen Autokonzerne, zum Beispiel die Autofabriken, für die ist dieses Marktzugangsproblem erstmal gelöst. Also ein Unternehmen, was da jetzt einfach nur eine Produktion hinstellt, die Produkte woanders entwickelt, dann muss sich jetzt die ostdeutsche Fabrik nicht drum kümmern. Wir werden so ein Produktspezialist, eigene Produkte entwickeln muss und damit am Markt bestehen muss. Und das hat dann eine Auswirkung darauf, in welchem Wettbewerbsumfeld sie sich dann in den Markt eingliedern müssen, beziehungsweise was für sie jetzt auch im Vordergrund steht, also welche Wettbewerbsanforderungen für sie im Vordergrund stehen. Das ist eigentlich diese letzte Zeile das Wichtigste. Also während diese großen, ich sage jetzt nochmal verlängerten Werkbänke, ich finde diesen Begriff etwas schief, eher auf eine kostengünstige Fertigung setzen und im konzerninternen Wettbewerb stehen muss, da geht es um Fertigungsorganisation, Produktionskosten. Müssen solche Unternehmen sich auf Produkte ausrichten, Produkte entwickeln, müssen Marktzugang finden. Diese flexiblen Spezialisten wiederum, da ist es so, dass die Fertigungsdienstleistungen anbieten, sehr flexibel sein müssen und eigentlich Gelegenheiten nutzen müssen, die sich ihnen bieten. Das heißt, es gibt ja ganz unterschiedliche strategische Ansatzpunkte, um jetzt wettbewerbsfähig zu werden, von der Prozessgestaltung, Produktgestaltung bis hin zu kundenspezifischen Aufträgen. Und entsprechend sind dann halt auch sehr unterschiedliche industrielle Kompetenzen gefragt in den Unternehmen. Gehe ich jetzt nicht näher darauf ein, weil ich jetzt gleich im Detail auf die einzelnen Unternehmen habe. Also die Fertigungsspezialisten, zwei starke westlicher Konzerne, reine Produktionsstätten, das sind wichtige Unternehmenstypen aus Deutschland, weil das sehr beschäftigungsstark ist. Sie haben die großen Autofabriken, sie haben Autozulieferer und so weiter. Also da steckt wirklich, das sind die größten Betriebe eigentlich in Ostdeutschland. Die Aufgabe der Marktintegration, wie gesagt, wird extern gelöst. Es gibt keine eigene Produktentwicklung, keine eigene Vermarktung. Gleichzeitig sind die Standorte bei Gründung erstmal vielfach ein Labor für neue Produktionsstrategien, die ausprobiert werden, Einführung neuer Formen der Arbeitsorganisation, die da ausprobiert werden. Statt dem Markt müssen sie sich im konzerninternen Standortwettbewerb behaupten und diese Standortkonkurrenz wird immer den Konzernen dazu genutzt, jetzt die verkrusteten Strukturen in Westdeutschland aufzubrechen. Das heißt also, wenn Sie sich die Automobilfabriken angucken, sind die ostdeutschen Standorte die Standorte, wo zuerst die neuen Formen der Arbeitsorganisation eingeführt werden. Und dadurch, dass die halt im Standortwettbewerb sich als besonders effektiv erweisen, geraten die westdeutschen Standorte unter Druck, sich dem auch dann zu öffnen und anzupassen. Das heißt also zentrale Kapitalisation von Produktionskosten. Also Beispiel Automobilfabriken. Gilt immer so als Aufbau von Fabriken auf der grünen Wiese. Aber das ist eine grüne Wiese mit Tradition. Die Fabriken werden an Standorten aufgebaut, also jetzt zumindest in Eisenach, in Zwickau, wo ausgebremste Modernisierungsprojekte der Automobilindustrie stehen.
Fachkompetente
Leute waren.
Ja, genau,
da geht's. Ja, es sind nicht nur fachkompetente Leute. Man hat Automobilfertigungserfahrene Erstbelegschaften mit hohen fachlichen Qualifikationen, das ist das eine. Das andere ist aber, diese Standorte, die da aufgebaut werden, wurden durch die DDR-Kombinate, sind ja räumlich getrennt von den Altstandorten. Und die Leute, die sich bereit erklärt haben, in die neuen Fabriken zu gehen, das waren Leute, die wollten das neues aufbauen. Das heißt also, man hat ja nicht nur fachlich qualifizierte Leute, sondern mal auch ambitionierte Leute, die was Neues machen wollen, die was schaffen wollen, die was bewegen wollen. Die werden dann aufgegriffen, engagiert. Das Schöne ist dann, also man findet jetzt bei der Etablierung dieser neuen Form der Arbeitsorganisation dann vielfältige Anknüpfungspunkte an alte Formen von Arbeitsorganisation zu DDR-Zeiten. Das heißt also, ein Volkswagen die kam da hin und sagte, so, jetzt machen wir eine neue Arbeitsorganisation, Teamarbeit, kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Das war für die ein neues Feld. Während die ostdeutschen Arbeiter dann, also manchmal haben wir noch geschmunzelt und haben gesagt, das, was ihr uns hier erzählen wollt, ist doch gar nicht so unbekannt. Das haben wir eigentlich schon im alten Werk ähnlich gemacht. Dann kommt jemand aus Japan oder Amerika, der uns etwas erzählt, aber im Kleinen haben wir doch eigentlich schon mal so gemacht. Das, was uns als der große KVP-Prozess vorgestellt wurde, wo wir Schulungen durchlaufen mussten, das kannten wir alles irgendwo. Zu DDR-Zeiten ist das nur neuerer gewesen. Ähnlich zu DDR-Zeiten gab es das Kollektiv, jetzt hat man das Team genannt. Diese Teamarbeit, die hier programmiert wurde, gab es in den Altstandorten nicht, in anderen Betriebsrat. Also, es gab Anknüpfungspunkte. Und das, was ich vorhin sagte, also es war jetzt nicht einfach weiter so, es war ja was Neues, es musste übersetzt werden. Und das heißt, es gab auch Übersetzungshilfen. Ein schönes Beispiel dafür, ein Autostädterweg, also das ist jetzt wieder analysiert, ist zum Beispiel der gewesen, dass sie die Geschäftsleitung dazu gebracht haben, dass die Teams auch außerhalb der Arbeitszeit zusammenkommen können, feiern können. Und dann ist vereinbart worden, dass das Team damals jedes Quartal 20 D-Mark vom Unternehmen bekommt, um in die Gaststätte gehen zu können, kegeln gehen zu können und so weiter. Das war so eine rein typische DDR-Erfahrung. Über die Gewerkschaft kriegte man damals ja auch Geld, um irgendwo mal feiern gehen zu können. Das heißt also, das Restunternehmen, der Konzern hat den Teams Geld gegeben, damit die in die Kneipe gehen können, weil die gesagt haben, zu DDR-Zeiten haben wir das auch gemacht. Das heißt aber, das war eine Hilfe dazu, diese Kompetenzen aufzugreifen und nutzbar zu machen für den Westkonzern. Gibt es auch Negativbeispiele. Manchmal musste man auch stoppen, manches musste man auch stoppen, zum Beispiel die Straße der Besten. Da hieß es, dass man die besten Teams irgendwo auslegt. Da haben wir gesagt, um Gottes Willen, das wurde zu DDR-Zeiten auch schon immer so gemacht. Wenn wir das hier jetzt wieder anfangen, hat das einen schlechten Ruf. Da sollte man lieber die Finger von lassen.
Ein hübsches Beispiel, Samsung, der Konzern hat in Oberschönweide das Werk übernommen und 1999 war das, als ich da mit den Leuten gesprochen habe, da gab es noch eine Straße der Besten. Da wurden monatlich ausgestellt, wer hat sein Programm erfüllt, das hieß nicht mehr Plan, das hieß Programm, das hieß Vorgabe, aber die Tatsache, dass sie gut arbeitende Menschen ausgestellt haben, als Vorbild hingestellt haben. Das war dort kein übliches Thema bei Samsung. Das ist beispielsweise so eine positive Erfahrung, dass der Mensch eigentlich auch eine gewisse Ehrgeiz hat, dass er mit seiner Leistung Anerkennung finden soll.
Gut, aber man muss halt auch ein Umfeld schaffen, wo man es den Menschen ermöglicht, diese Erfahrung einzubringen. Und wenn es nur problembehaftet ist. Das
haben wir Leitung, klar, natürlich.
Ja, bloß wenn die Wahrnehmung hören, weil es der ist Problem, ist schlecht, dann ist das keine gute Voraussetzung. Das heißt auch, wenn ich als Unternehmen hingehe und sage, gut, wir machen jetzt Teamarbeit, aber wenn ihr sagt, das war das gleiche wie ein Kollektiv und das Kollektiv hat Geld, dann gebe ich euch auch Geld, ermögliche ich diese Übersetzung. Das heißt, das war einfach so ein Beispiel dafür, wie diese Übersetzungshilfe in der Stadt kommt. Ein weiteres Beispiel war, dass das Management sich ganz klar rekrutiert aus den ehemaligen Führungskräften der Automobilfabriken. Bis dahin, dass diese Erstbelegschaften zum Großteil aus den Ingenieuren bestanden, die sich da auch erstmal ans Land gestellt haben und dann aber durch die Zeit aufgestiegen sind. Und letztes Beispiel: Produktionsplaner, die genutzt wurden, um jetzt diese neuen Automobilfabriken aufzubauen. Das heißt, das waren Menschen, die zu DDR-Zeiten gelernt hatten, mit einer zunehmenden Ressourcenknappheit umzugehen, sehr improvisationsfähig waren und die jetzt damit eine ganz neue, andere Herangehensweise an die Produktionsplanung ins Spiel brachten, als es dann darum ging, jetzt eine große Automobilfabrik für den Westkonzern aufzubauen. Und schon allein dadurch dann Kostenvorteile erzielt wurden, die dann wieder einen Standortwettbewerb zu tragen kamen. Es sind alles so Beispiele, die uns dann da im Feld begegnet sind, in den Unternehmen begegnet sind, wo auch verwiesen wurde, das haben wir zu DDR-Zeiten anders gemacht und das konnten wir da jetzt einbringen und das hat uns dann Vorteile gebracht. Gut, die Produktspezialisten, privatisiert alte Unternehmen, übernommen durch den Markt etablierte Westunternehmen, aber jetzt schon Unternehmen, die weiterhin auch eigene Produkte produzieren, sich auf dem Markt durchsetzen mussten. Das heißt, also zentral Produktentwicklung, Marktzugang. Ein großes Problem am Markt nicht bekannt, fehlende Reputation. Zum Teil halt vorher nur im AGW-Markt tätig oder wurden ausgegründet, jedenfalls neuer Akteur am Markt und musste sich irgendwie durchsetzen. Also jetzt nochmal diese Schleckermäulige, wo ich vorher schon mal den Geschäftsführer zitiert habe, ist durch den westdeutschen Mittelständler übernommen worden. Dadurch wurde es diesem Unternehmen möglich, das eigene Produkt-Know-how dann auch in den Markt zu tragen, weil plötzlich wurde wahrgenommen, und dieser Mittelständler hat ihn gekauft. Das ist so ein kleiner Marktführer in der Nische gewesen. Das heißt, also wenn dieser kleine Marktführer dieses Unternehmen kauft, dann müssen die ja was können. Die gehören zu der Gruppe, also müssen die was können, also können wir bei denen auch kaufen.
In dem Fall. Rotkäppchen-Sekt, das gleiche Beispiel.
Das kann sein, ja.
Marktführer Nummer 1 heute in Deutschland ist Rotkäppchen.
In dem Fall. Aber ja, der Westbetrieb gekauft.
Yes. In dem Fall ist das Witzige dran, dass es halt Lebensmittelmaschinenbau, das sind ja sehr begrenzte Märkte. Das heißt also, man kann ja nicht mehr Maschinen bauen, als jetzt dann auch Lebensmittel hergestellt werden müssen. Zusammen hatten diese beiden Unternehmen plötzlich 80% dieser Marktnische auf dem Weltmarkt. Das heißt also, die haben sich dann angefangen, gegenseitig zu kannibalisieren, weil sie zu erfolgreich waren. Und das heißt, die haben dann angefangen, mussten dann ausweichen auf eine neue Nische, haben es geschafft, ein komplettes Entwicklerteam eines Westunternehmens dann abzuwerben. Und also man merkt einfach, da hat dieser Punkt, dass sie gekauft worden sind von diesem westdeutschen Mittelständler, der dann für sie dann auch diese Reputation erzeugt hat, hat der ganzen Sache einen dermaßen Dynamik verliehen, dass die dann halt diesen Markt so aufräumen können. Gut, drei weitere Beispiele. Eine Werft, die sich jetzt in der Situation, wo der Schiffbau ist, natürlich jetzt nicht unbedingt eine Erfolgsstory, aber die sich in der Situation gegenüber westdeutschen Unternehmen damit behaupten konnten, dass sie halt Erfahrung hatten in der industriellen Organisation von Schiffbau, während westdeutsche Unternehmen sich schon lange auf so einen Manufakturbetrieb fokussiert hatten. Die haben dann angefangen, Containerschiffe zu bauen, und zwar in der Nische, die dann zumindest lange Zeit das Unternehmen auch getragen hat. Das Ganze ist dann eingebrochen mit der Wirtschaftskrise 2008, 2009, wo aber dann auch wirklich der gesamte Schiffbau in Westdeutschland, in Deutschland da sehr hart getroffen worden ist.
Das ist auch so ein Beispiel wieder, die Vulkanwerft hat 80 Millionen Euro Fördermittel bekommen, Subventionen von der Regierung. Diese 800 Millionen haben sie für den Osten bekommen, um Stralsund die Werften weiterzuführen, die aber den Platz Nummer 2 in der Welt hatten. Ja. Also Auftrag Installation reinzustecken, was machen die Leute ständig um eine Silber, der nimmt die 800 Millionen Stecks in Bremen rein.
Ja,
der kanalisiert sie um.
Die Stegemann-Geschichte ist ja noch eine eigene, das ist schon richtig. Was ich schon interessant fand, da jetzt, also die hatten einfach ein komplett anderer Herangehensweise, ein Schiff vor in der Situation. Und also was die dann gemacht haben, klar, die sind ja im Prinzip neu aufgebaut worden mit vorne mit den ostdeutschen Werften. Die haben da schon geschafft, dann jetzt auch eine Art von Fertigung aufzubauen, wie es dann auch lohnte, dann da Containerschiffe in Deutschland zu bauen. Diese Gießerei ist auch ein schönes Beispiel, Leichtmetallgießerei. Da entstand Anfang der 90er Jahre einfach dadurch, dass die Automobilhersteller das anfingen auszugründen und nicht mehr selber zu machen, einen Nischenmarkt, für den es kein Unternehmen gab, die es sich bedienen konnten. Die sind sehr schnell zu einer der größten Leichtmetallgießereien in Deutschland gewachsen, die jetzt im Automobilbau zuständig sind, inzwischen auch übernommen von einem globalen Konzern. Das Stahlwerk, letzter Punkt, hatte auch, also gut, die hatten Vorwende-Exportbeziehungen, aber die haben in der Anfangsphase vor allem auch davon gelebt, dass sie halt Kunden dann betreut haben, die andere Unternehmen vernachlässigt haben, weil die gesagt haben, das sind zu kleine Chargen, die wollen und ähnliches. Und dass dann im Osten, weiter im Osten, die neuen Automobilfabriken entstanden, die dann beliefern konnten. Das heißt also, das sind alles Unternehmen, die jetzt durch ihre Produktkompetenz bestehen konnten. Und die in dieser industriellen Kompetenz, das fachliche Know-how, das Produkt und das Produktionswissen da aufgreifen, gegriffen haben und daraus Wettbewerbsstärken entwickelt haben. Letzte Gruppe, die flexiblen Spezialisten, das sind kleine Unternehmensgründungen, ostdeutsche Unternehmensgründer, Eigenkapitalstark, eigentlich prekär, so richtige Garagenbuden eigentlich. Die sind häufig entstanden mit einer Produktidee, die sich aber dann nicht verwirklichen ließ. Also was ist ich ein Schleifmaschinenunternehmen, was jetzt eigentlich Windräder bauen wollte, die dann aber keiner gekauft hat. Das heißt aber, die hatten dann ein Unternehmen und mussten irgendwie bestehen und die waren da auch angewiesen, also alle möglichen Gelegenheiten zu nutzen. Und das heißt, die sind da wirklich von Auftrag zu Auftrag gesprungen, aber auch von Themenfeld zu Themenfeld gesprungen. Und das erfordert von ihnen eine hohe Flexibilität und ja, Bereitschaft, jetzt alles in Aufträgen auf sie zukommen, dann auch anzunehmen. Es geht um Fertigungsdienstleistungen, Bearbeitung von Vorprodukten, Vormontagen. Das ist eine sehr wechselhafte Unternehmensentwicklung. Das heißt, man konnte auch nur sehr begrenzt an vorgängige Produkttraditionen anknüpfen. Und ich will jetzt nur
sagen. Aber ist das nicht vielleicht auch so ein Beispiel, dass man die in der DDR doch sehr weit verbreitete Improvisationsfähigkeit aus einer Mangelwirtschaft teilweise nutzen konnte, dann eben gerade flexibel auf verschiedenste Anforderungen zu reagieren.
Ganz genau. Ja. Das ist wirklich ein Beispiel dafür und das kann man gerne auch sehen. Diese Improvisationsfähigkeit ist da ein ganz zentraler Punkt bei diesem Unternehmen. Komme ich gleich darauf zurück, vielleicht noch kurz vorher die Beispiele. Schleifstein GmbH sind gegründet worden als Anbieter für ein sehr spezialisiertes Schleifverfahren. Da gab es aber keine Nachfrage für. Etabliert haben sich als ein sehr breit aufgestellter schleiftechnischer Teilbearbeiter für Maschinenbau, Automobilindustrie und andere, wo Aufträge auf sie zukommen mit der Begründung, ihr könnt auch schleifen. Also da klopfte dann plötzlich die Gießerei dann nebenan und sagte, wir kriegen die Bearbeitung unserer Teile nicht in den Griff. Ihr könnt doch schleifen, macht mal. Und die mussten sich das Verfahren erst entwickeln dafür, aber das haben sie dann hingekriegt, weil sie Erfahrungen dann hatten. Ein zweites Beispiel, was ich sehr beeindruckend fand, das Baltic Shipbuilding Service ist genannt, die ausgegründete Isolierabteilung einer Werft. Die Bedarf an Isolierarbeiten auf der Werft nahm ab, weil die keine Kühlschiffe mehr bauten. Und das heißt, die Abteilung wurde ausgegründet. Und die haben jetzt weiterhin die Isolierabteilung für Werften übernommen, aber sie sind expandiert, haben angefangen, mit Schiffsinnenausbau zu wirken, haben angefangen, Kabinen zu bauen, Spezialkabinen, Behindertenkabinen und ähnliches, haben angefangen, Isoliermatten für Schiffe zu nähen. weil die bislang als branchenunspezifisch hergestellt wurden. Und also es war schwindelerregend, wenn man sich dann die Story anhört, wie die da von Geschäftsfeld zu Geschäftsfeld sprangen. Einerseits aus der Notwendigkeit, jetzt überhaupt erstmal bestehen zu müssen am Markt, andererseits aber auch, also, weil sich da Gelegenheiten boten und diese Gelegenheiten dann wirklich sehr flexibel aufgegriffen wurden. Drittes Beispiel, Meyer Motoren, das ist ein Elektromotorenhersteller für anwendungsspezifische Elektromotoren, wirklich als Garagenbetrieb gegründet, zum Zeitpunkt, als ich ihn gefragt habe, waren das ungefähr 60 Mitarbeiter. Elektromotoren von der Größe bis zur Raumgröße, alles gebaut. Ja, das ist auch halt ein sehr hohes Maß an Flexibilität. Also der Punkt ist dabei, also industrielle Kompetenzen für hohe Flexibilität, zentrale Akteure haben, das ist der interessante Punkt dabei, oftmals da eine Historie im Rat zum Mittelbau, in der Projektierung, im Reparaturservice. Das heißt also in dem Bereich, in der Flexibilität ausgerichtet waren und wo sie improvisieren gelernt haben. Also das ist dieses Schleifverfahren, der sich ausgegründet hat. Das hat ja mal zum Mittelbau entwickelt und hat dann gesagt, ich mache mich damit selbstständig mit dem Verfahren.
Die Fachkompetenz war doch da. Der Leute, die Betriebe in der DDR haben noch auch gearbeitet.
Natürlich.
Nicht umsonst hat die UNO mal die DDR auf Platz Nummer 16 im Weltranking eingeordnet. Das war doch nicht nur Reederei oder Papier oder Propaganda, sondern das waren doch fachliche Arbeiter, Arbeiten, die Menschen wussten da was und haben was getan, die Ingenieure, die es sich bis runter alle
das wollten. Das ist jetzt nicht klar, aber ich meine, das ist auch etwas, was in den Studien vollkommen
durchgekommen hat. Nicht vor. Es kommt in den Studien nicht vor. Ja. Das ist
also, das. Ich meine, das war der Punkt, den ich jetzt mit dieser Studie dann auch machen wollte, um das jetzt aber dann an der Stelle mal zu zeigen. Also das waren ja jetzt, das sind ja schon Kompetenzen, das sind jetzt nicht nur fachliche Kompetenzen, das ist Improvisationsvermögen, das ist Organisationsvermögen, ganz wichtig, die Fähigkeit jetzt überhaupt auch hier so eine sprunghafte Unternehmensentwicklung zu orchestrieren. Also Das haben die gar nicht gelernt, dass sie sowas halt in DDR-Zeiten halt auch gemacht haben. Die mussten es aber jetzt hier in einem anderen Kontext machen. Also das ist ja kein DDR-Unternehmen mehr. Das sind jetzt Unternehmen auf dem Markt. Das heißt, die mussten jetzt neue Anwendungszwecke für diese Kompetenzen finden und sich damit neue Geschäftsmodelle, neue Wettbewerbsstärken entwickeln.
Das Lustige ist aber, wir haben ja vorhin wieder gesessen und über diesen Industrieatlas gesprochen, dass die heute der Meinung sind, dass zum Beispiel der Ratsmittelbau überflüssig war. Dass das etwas war, was ihnen, was also die Arbeitsproduktivität gesenkt hat und witzig, ne? Dass das genau das ist, was hier sozusagen im Kapitalismus in Schachsen eingeräumt hat. Das ist lustig, ja.
Also,
ja, klar, in der Industrie, die Wirtschaft schafft immer aus einem einem Widerspruch, aus einer Enge Lösungen.
Richtig.
Der Kapitalismus hat andere Lösungsmöglichkeiten, dadurch, dass sie Kredite bekommen haben, dass sie andere Fördermittel bekommen haben, die hatten andere Lösungsmöglichkeiten. Aber dass die Fachkompetenz doch da war, dass sie das machen konnten, das ärgert mich immer, dass wir vom Westen aus als die Dogis hier hingestellt werden.
Aber da ist empirisch, ja. Wir müssen uns mal jemanden einladen, der wirklich der Meinung ist, da können sich mal richtig abarbeiten.
Um das an der Stelle kurz zusammenzubringen, also es sind sehr, sehr unterschiedliche Unternehmenstypen, also von der Autofabrik bis hin über das Alpenunternehmen bis hin zur ostdeutschen Kleinbetriebsgründung. Trotzdem gibt es wichtige Gemeinsamkeiten. Die liegen halt in der Nutzung ererbter industrieller Kompetenzen zum Aufbau von neuen Wettbewerbsvorteilen, wobei das je spezifische Kompetenzen sind, die da genutzt werden. Es ist eine bewusste Bezugnahme auf vorhandene Kompetenzen und durchaus damit auch auf die Industrieproduktion der DDR. Also wenn man jetzt das Beispiel nimmt in der Automobilfabrik, also ich gebe dem Kind als Unternehmen 20 D-Mark, damit die in die Wirtschaft gehen können, weil die das früher auch so gemacht haben, das ist eine bewusste Bezugnahme. Gut, alle Unternehmen Gleich ist eine hohe Bedeutung qualifizierter Arbeit Facharbeit und eine sehr starke Stammbelegschaftsorientierung. Was im Übrigen sich sogar niederschlägt in der Betriebszugehörigkeitsdauer, die im Osten, also ich weiß die aktuellen Zahlen nicht, aber vor ein paar Jahren zumindest noch leicht höher lag als im Westen. Gut, ein weiterer Punkt, den ich jetzt nicht so intensiv machen möchte, aber kurz ansprechen, also Auswirkungen auf die institutionelle Einbettung. Also als Soziologe ist das für uns, für Soziologie ist das ein zentraler Punkt, also die würden jetzt eigentlich über Handeln durch eine institutionelle Rahmung beeinflusst, wie werden Geschäftsstrategien dadurch beeinflusst, da spielen jetzt solche Rollen, Sachen wie die Tarifverträge, Ausbildungssystem, Gesetze eine Rolle, Kindertagesstätte, Versorgung ist zum Beispiel etwas, was sich in der Frauenerwerbstätigkeit dann niederschlägt. Die Strategie war da, also wir übertragen die besten Institutionen nach Ostdeutschland und damit ermöglichen wir einen Andocken an diesen westdeutschen Entwicklungsrat. Das war die Idee. Dann diese enttäuschte Anwendungserwartung, diese institutionellen Defizite sind Ausdruck der problematischen ostdeutschen Entwicklung mit der Gefahr Opportunismus, soziokultureller Anpassung, Defizite, das hatte ich ja vorhin schon aufgegriffen. Mein Punkt dagegen, also Unternehmen sind eigenständige Akteure und haben das primäre Ziel, Profit zu machen. Die Frage ist, wie passen jetzt eigentlich der Erfolg dieser Unternehmen und diese institutionellen Defizite zusammen? Und da ist mein Argument, also dass diese Institutionen halt auch interpretiert werden müssen, als Ressourcen genutzt werden können von den Unternehmen. Und das ist halt ein Umgang dieser Unternehmen mit diesen Institutionen, ist ja basiert auf ihren Geschäftsmodellen. Beispiel geringe Ausbildungsbeteiligung. Also, wenn man in die Unternehmen reingeht und fragt, also am Anfang, klar, war die Verfügbarkeit von Facharbeitern kein Problem bei dem, was an Deindustrialisierung abgelaufen ist in Ostdeutschland, konnten Facharbeiter vom Arbeitsmarkt rekrutiert werden. Dann hat die Arbeitsmarktpolitik dazu beigetragen, dass die Unternehmen nicht ausgebildet haben, sondern sich halt vom Arbeitsamt Anpassungsqualifikationen haben finanzieren lassen. Das heißt also, es ist für mich ja weniger Risiko, wenn mir das Arbeitsamt die Anpassungsqualifizierung von Arbeitslosen bezahlt und ich die dann jetzt im Praktikum arbeiten, in Probe arbeiten lassen kann, als wenn ich jetzt jemanden einstelle und ausbilde. Trotzdem gibt es dann unter dem Punkt, wo die Unternehmen anfangen auszubilden. Das Interessante ist bloß, dass sie das anders machen als in Westdeutschland. Das Erstaunliche für mich war dann, als ich dann in Unternehmen reingegangen bin, dass ich auf riesen Ausbildungsverbünde gestoßen bin. Zum Teil mit 700 Auszubildenden und mehr. Und wenn man dann in diese Ausbildungsverbünde reinging und sich die angeguckt hat, mit den Leuten gesprochen hat, hatten die ganz klar ihre Wurzeln im DDR-Berufsbildungssystem. Das heißt also, es waren zum Teil einfach die ausgegründeten Kombinatsausbildungen oder Kombinatsberufsschulen, die dann für die Unternehmung umfällt, die Ausbildung, die betriebliche Ausbildung genommen haben. Mit der Begründung, es gab diesen Ingenieursberuf, Ingenieurspädagogik ist der, glaube ich, oder so ähnlich. Also es gab bestimmte Strukturen, an die man andocken konnte, wo einfach eine hohe Qualität an Ausbildung gewährleistet war. Und die hat man aufgegriffen und hat dann diese Ausbildungsverbünde gegründet, die dann fürs Umfeld diese Ausbildung zur Verfügung gestellt haben, als Dienstleistung. War zumindest zu der Zeit in Westdeutschland so überhaupt nicht verbreitet. In Westdeutschland galt Ausbildungsverbund eigentlich mal als eine Notlösung. Ausbildungsverbund mache ich dann, wenn ich nicht selber alles ausbilden kann, was ich ausbilden müsste als Betrieb. Dann gehe ich zu einem anderen Betrieb zusammen, wo ich dann meine Lehrlinge hinschicken kann. Das ist hier eine ganz andere Logik, da hat man gesagt, also wir bilden noch nicht selber aus, das können wir uns die Kosten teilen mit anderen Betrieben, wir machen riesen Ausbildungsverbünde. Ich habe mir das in vier Fällen angeguckt, das waren durchweg Fälle, wo diese alten Kombinatsberufsschulen in irgendeiner Weise eine Rolle gespielt haben, zum Teil zusammengelegt waren, aber jedenfalls diese Strukturen sich da drin wiederfanden. Das heißt also, auch auf der Ebene findet sich diese Nutzung dieser Kompetenzen wieder. Gut, mit der Abnehmer- und Verfügbarkeit von Facharbeit am Arbeitsmarkt ist natürlich die Ausbildungsbereitschaft der Unternehmen auch gewachsen. Und das ist der Punkt, den ich eben schon genannt habe. Also es gibt also eine Analogie auch hier zu dieser Nutzung der industriellen Kompetenzen. industrielle Beziehungen, zweites Beispiel, schwächer ausgeprägt, das hatten wir ja vorhin schon, also der Code Tarifbindung 10% niedriger und so weiter. Die Unterstellung, dass es deswegen also den wilden Osten gibt, sozusagen, also den amerikanischen Teil Ostdeutschlands, frühkapitalistisches Raubrittertum und so ähnlich, das trifft in den Betrieben, die wir dann besucht haben, überhaupt nicht zu. Also, da werden die ostdeutschen Lohnkostenvorteile durchaus genutzt, aber es ist nicht das, was man da jetzt als einen wilden Osten erwarten würde. Der eine Seite hat die Großbetriebe, tarifgebunden, aber an den Branchentarif, nicht an den Osttarif, an den Osttarifvertrag mit einer vielfältigen Outsourcing-Strategie, wo also eine regionale Arbeitsteile mit nicht tarifgebundenen Unternehmen halt auch Lohnkostenvorteile sichert, wo Leiharbeit genutzt wird. Also da gibt es vielfältige Wege, um diesen Lohnkostenunterschied zum Besten zu sichern, der für die, auch für die Großen, auch für die Betriebe der Westkonzerne eine große Rolle spielt. Aber es ist halt trotzdem reguliert, es ist trotzdem Tarifvertrag, es ist trotzdem mitbestimmt das Unternehmen. Also es ist immer so eine Ambivalenz, die da drin steckt. Bei den kleinen Mittelbetrieben gibt es entweder Haustarifverträge oder viele sind gar nicht tarifgebunden. Aber was da auffällig ist, ist halt so ein Geben und Nehmen, was da drin steckt. Das heißt, also eine hohe Stammbelegschaftsorientierung, hohes Maß an Arbeitsplatzsicherheit. Aber dafür sind die Leute bereit, Lohnzurückhaltung bereit. Da gibt es auch ganz klare Grenzen der Zumutung. Es gibt sehr viele informelle Zugeständnisse, informelle Formen der Interessenvertretung. Das heißt aber, wenn diese Institution, Tarifvertrag sich da zum Beispiel jetzt nicht so stark durchgesetzt hat, es ist jetzt nicht der freie Markt, der da vorherrscht, sondern da ist sehr viel an Austarierungen. Das heißt, dass ich auf der einen Seite eine schwache Institutionalisierung der industriellen Beziehungen, die sorgt dafür, dass diese große Bandbreite an Geschäftsmodellen, die ich vorhin vorgestellt habe, stabil bleibt. Andererseits habe ich solche Betriebsgemeinschaften, also gerade im Fall dieser ostdeutschen Kleinbetriebsgründungen, wie so eine Art Überlebensgemeinschaft bilden. Also man kennt sich schon aus Kombinatszeiten, man hat zusammengearbeitet und dann hat einer das Unternehmen gegründet. Die stabilisieren sich durch Lohn- und Arbeitszeitzugeständnisse und die stabilisieren natürlich auch das niedrige ostdeutsche Entgeltniveau. Und also das Wichtige daran ist, also ich meine, in Ihrem Buch, da betonen Sie halt auch das soziale Betrieb. Hier, die Leute sind gewohnt, sich informell abzustimmen und diese alten betrieblichen Sozialerfahrungen, die werden hier dann in diesen kleinen Betrieben auch wieder wirksam. Das heißt also, einerseits ist man dann in der Lage, dann flexibel und konzertiert auf neue Anforderungen zu reagieren. Andererseits begegnet man so halt auch den Zumutungen des Marktes. Also ein Beispiel war dann jetzt diese Schleifstein GmbH, die dann sagte, ja, mit Lohnforderungen, naja, und Arbeitszeitzugeständnissen, wir haben ja einen großen Dienstwagenpark. Das heißt also, die Leute wurden damit ausgezahlt sozusagen, dass man ihnen einen Dienstwagen zur Verfügung stellte und ich nicht das Ganze auf den Lohn dann auch wirksam werden ließ. Der Dienstwagen ist natürlich schneller wieder abzuschaffen, als jetzt ein fester Lohnsatz, den man hätte. Es gab andere Beispiele, wo das halt einfach sehr informell geregelt war und das basiert halt häufig darauf, dass man sich halt schon länger kannte und auch schon zu DDR-Zeiten kannte und das hat so eine Ambivalenz. Also einerseits Beschäftigungssicherheit, andererseits halt auch stabilisiert das dieses niedrige Wohnniveau. Gut. Fazit zu dem Institutionenteil. Also die schwache Institutionalisierung gibt es, aber es ist kein wilder Osten, sondern jemand nehmen. Die Unternehmen bilden da trotzdem auch aus. Was da prägend ist, ist halt dieses hohe Maß an Facharbeiterorientierung, an Stammbelegschaftsorientierung. Das stabilisiert diese hohe Bandbreite an Unternehmensstrategien und ist schon eine sehr eigene Nutzung dieser aus dem Westen übertragenen Institutionen, die ja dann doch im Osten ein bisschen anders funktionieren, als sie das im Westen tun. Gut, also mein Fazit für die mein Fazit wäre jetzt also so, ich habe versucht, mit der Studie eine neue Perspektive auf den Prozess der Industrietransformation zu eröffnen. Das Ganze jetzt, also die ostdeutsche Entwicklung nicht als eine defizitäre, sondern einfach als eine spezifische Entwicklung zu betrachten und herauszuarbeiten, dass da schon auch eine Eigenlogik drinsteckt. Und diese Eigenlogik hat was zu tun damit, wie die Startbedingungen waren und wie man jetzt dann in Ostdeutschland das halt auch verstanden hat, eigene Kompetenzen in einer bestimmten Art und Weise zu nutzen. Wichtig dabei ist, dass die Unternehmen stehen vom Beginn an in der Konkurrenz insbesondere zur westdeutschen Industrie und sie entwickeln ihre Geschäftsmodelle in der strategischen Abgrenzung. Und diese Abgrenzung, die, bei dieser Abgrenzung, der hilft ihnen halt, diese ererbten industriellen Kompetenzen in relevante Wettbewerbsstärken nutzen zu können. Gut, wenn man das jetzt zusammennimmt, diese Geschäftsmodelle und wie da jetzt diese Kompetenzen ins Spiel kommen, einerseits und auf der anderen Seite die Besonderheiten dieser institutionellen Entwicklung, verweist das dann halt schon darauf, dass das auch ein eigener Entwicklungspfad ist, der sich daraus bildet. Also das heißt, das ist halt schon auch eine mögliche Erklärung, das wäre ein Punkt, an dem man dann auch sicherlich weiter forschen kann, für diese Stabilität, dieses anders sein im Osten, was ich am Anfang da aufgezeigt habe.
Ja, vielen Dank.